Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Im neuen Jahr 2025 freue ich mich sehr, Ihnen allen ein frohes und gesundes neues Jahr zu wünschen und freue mich auch besonders, dass es gleich losgeht mit meinem Kollegen, der auch Politikwissenschaftler ist an der Universität Duisburg-Essen, aber ganz aktuell, man kann sagen, entliehen am Center of Advanced Internet Studies und dort ganz viel Digitalforschung macht. Wir wollen sprechen über die anstehenden Bundestagswahlen, was sich verändert, was die Herausforderungen sind. Herzlich willkommen, lieber Professor Christoph Bieber.
Hallo Julia, dir auch ein schönes neues Jahr.
Ja, lass uns sprechen über die Bundestagswahl 2025. In diesem Jahr wird vorgezogen neu gewählt. Wir hätten sowieso im September gewählt. Das war eigentlich der Plan. Und nach der Vertrauensfrage, die am 16.12.2024 scheiterte, planmäßig muss man sagen, das war ja eigentlich das, was der Bundeskanzler damit, dass er sie gestellt hat, auch bezwecken wollte, damit es möglich wird, qua Grundgesetz neu zu wählen. Was dann eben auch so, oder die Geordneten sind dann quasi diesem Aufruf gefolgt und haben ihm das Vertrauen nicht ausgesprochen. Deswegen wählen wir jetzt vorgezogen am 23. Februar 2025. Du beschäftigst dich ja mit Wahlen, aber vor allem auch mit der Digitalisierung. Und hinter so einer Bundestagswahl stecken ja viele, viele, viele Prozesse. Und vielleicht können wir da einfach mal einsteigen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, inwiefern auch dieser Ruf mit, das ist alles viel zu spät und man hätte doch schon in diesem Januar wählen können, warum das vielleicht alles ganz schön schwierig ist und was da alles so zu organisieren ist. Vielleicht können wir mal einsteigen damit, was ist eigentlich digital an so einer Bundestagswahl?
Tja. Da muss man schon ziemlich genau hingucken. Besonders viel ist es nicht. Natürlich passiert sehr viel digitale Kommunikation rund um die Wahlorganisation. Die Bundeswahlleiterin hält wahnsinnig viel Material bereit, bei der ich mich informieren kann darüber, was nun alles geplant ist, welche Akteure überhaupt beteiligt sind, wie das Ganze funktioniert, welche Wahlorgane etwas tun. Man kann auch die Sitzungen des Bundeswahlausschusses digital verfolgen und sieht also, welche Parteien sich worüber beschwert haben, weil sie vielleicht nicht zugelassen worden waren oder weil es Probleme gab im Vorfeld. Das alles ist digital einsehbar, aber das ist praktisch nur die Begleitung der Wahl. Der eigentliche Wahlvorgang verläuft in Deutschland in ganz großen Teilen analog. Gewählt wird mit Stift und Papier. Und ich sage eigentlich immer, es gibt natürlich schon eine zentrale Briefwahltechnologie und das ist die Technologie, ne? Der Brief. Das ist das, was wir in Deutschland als Technologie in den Wahlprozess einbringen. Nicht eine wie auch immer geartete digitale Form der Stimmabgabe oder Stimmauszählung. Das machen wir nicht. Das ist in anderen Ländern durchaus der Fall. Bei uns hat da das Bundesverfassungsgericht schon 2009 einen relativ großen Riegel vorgelegt. Es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, digital zu wählen, aber die Anforderungen an ein solches Wahlsystem sind sehr, sehr hoch, weshalb in der Folge auch die Dienstleister, die solche Services anbieten, gesagt haben, Deutschland ist für uns kein Markt, die lassen wir mal schön bei Papier und Stift. Und insofern haben wir da nichts Digitales, mit einer kleinen Ausnahme, das will ich noch ergänzen, am Wahlabend werden die Ergebnisse in den Stimmbezirken tatsächlich dann digital erfasst und auch weitergegeben, größtenteils. Und hier haben wir auch wirklich eine Wahlsoftware im Einsatz oder eine Ergebnissoftware, sollte man besser sagen. Da wird was digital hin und her geschickt durch die Gegend, aber das ist im strengen Sinne nicht der eigentliche Wahlvorgang.
Also das ist kein E-Voting, das ist das, worüber du gerade ja auch gesprochen hast, was es in Deutschland noch nicht gibt. Aber wir haben auch nicht mehr den reitenden Boten, sondern es gibt tatsächlich eine Software, womit dann aus den Wahllokalen die Ergebnisse übertragen werden oder übermittelt werden an die Bundeswahlleiterin. Aber vielleicht, weil du das E-Voting gerade angesprochen hast, vielleicht können wir ganz kurz noch mal da bleiben. Es gibt ja Länder, Estland macht es uns vor, die das tatsächlich nicht einfach nur als Ergänzung, sondern wirklich ein richtiges E-Voting-System haben, wonach die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind, ihre Stimme über digitale Systeme abzugeben. Vielleicht kannst du da doch noch mal ein bisschen was zu sagen, weil was in Deutschland nicht möglich ist, was das Bundesverfassungsgericht, wie du es ja gesagt hast, ich glaube 2009 entschieden hat, aus Gründen, dass sowas wie faire, gleiche, geheime Wahl eben nicht realisiert werden kann, ist ja eben in Estland möglich. Warum kann ein Land wie Estland das machen? Warum ist das in der Bundesrepublik nicht, in der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich? Ich glaube, die Schweiz hat auch damit experimentiert. Brasilien kenne ich noch als Beispiel. Aber Deutschland ist natürlich das, was man auf jeden Fall als erstes sehen würde, deutlich größer als Estland. Das ist aber vielleicht ja nicht der einzige Grund. Warum ist sowas in Estland möglich und in Deutschland nicht?
Ja, in Estland würde ich sagen, ist das digitale Wählen eine Folge einer sehr ganzheitlichen Verwaltungsmodernisierung und eben auch Digitalisierung. Also da laufen eigentlich alle Kommunikationsprozesse zwischen Staat und Bürger mittlerweile digital ab. Und so hat man eben auch das Wählen als eine solche Demokratiedienstleistung wirksam digitalisiert. Man kann dort auch immer noch analog wählen, das wird gerne mal vergessen beim Blick auf Estland. Und eine analoge Stimme am Wahltag würde tatsächlich auch eine digitale Stimme, die ich vorher abgeben kann, mit bis zu einer Woche Vorlauf, auch überschreiben. Also da hat man eben auch schon etwas weiter gedacht und es nicht als eine einseitige Form der Modernisierung gesehen, also alles nur noch digital, sondern auch dort gibt es die Möglichkeit, weiterhin in ein Wahllokal zu gehen. Aber es machen eben relativ viele Menschen dort den Urnengang digital, weil sie eben auch erfahren haben in mehreren Durchläufen, dass das funktioniert und dass das ein vertrauenswürdiges System ist. Trotz möglicher Einflussnahme vom Nachbarn im Osten, das hört man da ja auch immer. Trotzdem ist man sich sicher und sind auch die Wähler vor allen Dingen sicher, dass das Verfahren dort funktioniert. Und das ist eigentlich neben diesem technischen Implementieren des Verfahrens ein ganz wichtiger Punkt. Wie gelingt es einem politischen System, genügend Vertrauen für eine digitale Stimmabgabe zu erzeugen? Das macht man in Estland mit einem sehr starken institutionellen Rahmen. Ja, also die Einrichtungen, die die Wahl organisieren und überwachen, die sind enorm stark und mit großem Vertrauen durchsetzt. Und so ist das auch in den anderen Ländern. Du hattest Brasilien angesprochen, das im Übrigen größer ist als Deutschland. Und dort wählt man digital, aber nicht via Internet. Das wäre noch die estnische Besonderheit. Also in Brasilien und auch in Indien, was noch größer ist, wählt man auch mit elektronischen Wahlgeräten, aber eben nicht via Internet. Die Stimmen werden dort in Wahlgeräten erfasst und eben ausgewertet. Und das funktioniert eben auch bei der größten Demokratie der Welt, weil dort auch das Verständnis vorherrscht, diese Wahl ist sicher.
Du hast jetzt die Manipulierbarkeit ja eben angesprochen und da, wenn das Internet ins Spiel kommt, kann man sich das sehr schnell und sehr leicht vorstellen. In Deutschland haben wir aber eben auch noch nicht mal die Möglichkeit, dass wir über digitale Systeme, wenn es nicht übers Internet ist, also Stichwort Indien und Brasilien, erfolgt. Was sind denn ansonsten Gründe? Weil die positiven Effekte, sowas wie eine Kostenersparnis, die Stimmen sind schneller ausgezählt, die liegen ja irgendwie auf der Hand bis hin zu, dass es vielleicht auch für Menschen mit Einschränkungen oder Beeinträchtigungen, die vielleicht nicht ins Wahllokal gehen können, möglicherweise leichter ist. Da haben wir natürlich auch noch die Briefwahl, keine Frage, aber das digitale Wählen wäre da vielleicht ja schon etwas, was bequemer ist oder was auch sowas wie aufsuchendes Wählen ermöglichen würde.
Ja, man kann sich auch noch andere Fälle vorstellen. Also kumulieren, panaschieren, zum Beispiel bei Landtagswahlen, ist relativ kompliziert, wenn ich 60, 70, 80 Stimmen vergeben kann und keine mehr. Dann muss ich ja eben darauf achten, dass ich nicht den Wahlzettel aus Versehen ungültig mache. Also auch sowas könnte man mit digitalen Systemen durchaus anders gestalten. Das hängt eben in Deutschland an der schlechten Erfahrung mit älteren Wahlgeräten, die zu Beginn der 2000er Jahre noch eingesetzt wurden, nicht flächendeckend, aber in einigen Städten und vor allen Dingen einer besonders kritischen Beobachtungskultur hier in Deutschland. Der Chaos Computer Club hat sich da hervorgetan, der auch zu Recht auf Mängel von Wahlgeräten verwiesen hat. Das schönste Beispiel ist, dass sie ein Wahlgerät zum Schachspielen gezwungen haben, weil man es kann. Und das hat dann doch Sorge ausgelöst, dass alles mit rechten Dingen zugeht, wenn ich über einen solchen Wahlcomputer abstimme. Und es ist eben nicht gelungen, ein vertrauenswürdiges, sicheres System zu etablieren, auch weil wir in Deutschland aus meiner Sicht eben nicht besonders starke Organe der Wahlaufsicht und Wahlkontrolle haben und eben auch keine kontinuierliche Weiterentwicklung von Wahlprozessen haben, wie es in den USA nach 2000, nach dem berühmten Florida Recount der Fall war, wo man mit dem Help America Vote Act eben sehr viel Geld in die Hand genommen hat, einfach um sowas nicht wieder vorkommen zu lassen. Und dann modernisieren sich eben auch die Wahlvorgänge selbst. Das ist etwas, was wir in Deutschland bislang nicht gesehen haben. Wir konzentrieren uns quasi auf den Bestand und schauen, dass das alles funktioniert und sehen aber schon auch mit ja, der Zunahme an ungeplanten Wahlen, wie jetzt eben einer vorgezogenen Bundestagswahl, dass das doch recht aufwendig ist im Verfahren und dass da schon Gewinne einzustreichen wären, wenn man zumindest Teile davon etwas digitaler gestaltet.
Wir haben ja bei der Schweiz, um vielleicht nochmal bei einem Negativbeispiel zu bleiben, Versuche gehabt, aber die haben dann eben auch aus Sicherheitsbedenken oder Sicherheitsmängeln heraus diese Versuche wieder eingestellt. Insofern ist es jetzt nicht einfach nur verstaubt in Deutschland, sondern es hat schon auch ernsthafte Gründe dahinter. Wo wäre denn, wenn wir noch einmal ganz kurz beim E-Voting bleiben und dann über das, was wir dann tatsächlich machen, aber wo wäre denn in Deutschland am ehesten nach deiner Einschätzung, auf welcher gebietskörperschaftlichen Ebene der Einsatz denkbar? Also kommunal, Land, Bund und dann haben wir die EU ja auch noch, die kann man wahrscheinlich ein bisschen ausklammern, aber wenn wir mal innerhalb unserer gebietskörperschaftlichen Ebenen bleiben, wo würden wir das am ehesten vielleicht umsetzen oder was wäre deine Erwartung, wenn es käme?
Naja, es gibt ja durchaus Versuche. Wir hatten in 2021 die digitale Sozialwahl als Experimentierraum, wo man versucht hat, eben VertreterInnen von Versicherten in Gremien zu wählen. Das ist auch gemacht worden innerhalb von Organisationen. Es war nun geplant, noch in der laufenden Legislaturperiode, die ja nun ihr vorzeitiges Ende gefunden hat, auch eine digitale Betriebsratswahl zu veranstalten. Also auch da wieder der Versuch, solche Verfahren organisationsintern einzusetzen. Das wird etwas sein. Wir haben die Beispiele aus der Pandemie, als die Parteien auf digitalem Weg zumindest eine Vorauswahl für ihre Spitzenkandidatinnen getroffen haben, die sie dann aber nochmal per Brief bestätigen mussten, damit es rechtskräftig war. Und insofern glaube ich, dass wir eher auf kleinteiligeren oder kleinräumigeren Ebenen so etwas sehen werden. Ich könnte mir vorstellen, auch wenn es unwahrscheinlich klingt, dass tatsächlich bei Gemeinderatswahlen digital gewählt wird, weil wir auf Ebene der Kommunen tatsächlich einen Digitalisierungsprozess sehen im Rahmen digitaler Ratsinformationssysteme, die zunehmend schlauer werden und auch Abstimmungsmöglichkeiten für Ausschüsse, aber auch für den Gemeinderat vorsehen. Und da könnte eine Weiterentwicklung tatsächlich auch ein Wahlwerkzeug sein, das sich dort in diesem Raum dann mal realisieren lässt. Also um eine solche experimentelle Entwicklung voranzutreiben, da würde ich am ehesten noch auf die kommunale Ebene tippen.
Ja, wobei da gibt es ja auch ganz große Unterschiede, auch was so die Einstellungen der unterschiedlichen Gemeinderäte betrifft, die, ob sie selber auch in ihren Sitzungen solche Angebote verstetigen, ausprobieren wollen und so weiter. Es ist sehr, sehr
Genau.
unterschiedlich, wie die Offenheit oder Verschlossenheit gegenüber der Digitalisierung auch auf der Ebene ist, ne? Ja, spannend.
Das stimmt, aber da ist immerhin die Rechtslage so, dass das geht. Das ist
Ja.
auf anderen Ebenen nicht der Fall, aber eben nach der Pandemie ist in vielen Fällen eben auf kommunaler Ebene auch durch Landesgesetze abgesichert, ein digitales Abstimmen möglich. Ob es umgesetzt wird, das steht wirklich auf einem ganz anderen Blatt. Und deshalb sind das auch bestenfalls Insellösungen oder Experimente, die wir da sehen werden. Das wird keine flächendeckende Digitalisierung sein, die uns da in den nächsten Jahren irgendwie ins Haus stünde.
Okay, dann lass uns doch mal zu dem schauen, was jetzt ansteht. Also kritisiert worden ist ja, dass man nicht noch schneller wählt als am 23.02. Aber der Zeitdruck war ja bei der Organisation dieser vorgezogenen Bundestagswahl ohnehin schon enorm. Welche Auswirkungen hat das denn? Also Briefwahlunterlagen ist das eine. Es müssen aber ja insgesamt Wahlbenachrichtigungen und so weiter gedruckt werden. Ich war, kleine Anekdote am Rande, im Wahlamt in Duisburg, habe mir das dort mal mit Kollegen und Kolleginnen angeschaut und das war sehr, sehr interessant, weil die haben eben wirklich noch eine eigene Druckerei und haben auch gesagt, wir sind hier enorm unter Druck und hier wird 24/7 jetzt gearbeitet, damit wir das realisieren können. Eine, wie, was ich vorher auch nicht wusste, der eigentlich Ausnahmen heutzutage, dass ein Wahlamt das noch selbst alles logistisch vorbereitet und organisiert und durchführt. Also das Drucken und dann auch das Verschicken, was ist heute eigentlich eher outgesourced, was ich auch total spannend fand. Also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher zu erzählen, wo da die großen Herausforderungen auch liegen.
Ja, tatsächlich, da sprichst du schon einen guten Punkt an. Wir sind da noch mitten in der Datenerhebung, weil es gibt da keine flächendeckenden Daten oder gar Erkenntnisse darüber, wer wo welchen Wahlzettel wann druckt. Das gibt ganz unterschiedliche Lösungen. In der Regel sind es tatsächlich Dienstleister, aber auch deren Gegenüber. Das können Kommunen sein, das können aber auch Kreiswahlämter sein, wo das oder auch Landratsämter, wo das Ganze etwas zentralisiert verhandelt wird. Aber das ist vollkommen unterschiedlich. Und das mal zu erheben, ist extrem aufwendig. Ich glaube auch nicht, dass wir das schaffen werden, weil wir uns dieses Mal vor allen Dingen mit den verschiedenen Prozessen und den Prozessebenen auseinandersetzen wollen. Und im Moment passieren tatsächlich dann sehr viele Dinge gleichzeitig, die der Öffentlichkeit und ich fürchte ja manchmal auch der politischen Elite in Berlin nicht so ganz präsent sind. Es geht ja los mit der Wahlaufsicht. Was macht die Bundeswahlleiterin? Also im Hauptjob eigentlich ja die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, die immer nur alle 4 Jahre oder eben, wenn es notwendig wird, in ihre Rolle als Bundeswahlleiterin schlüpft und dann nicht fachfremde, aber doch ungewöhnliche Aufgaben erledigen muss, wie zum Beispiel die Prüfung und Zulassung der Parteien und politischen Vereinigungen. Klärung von Beschwerden im Vorfeld, dieses Zulassungsverfahren, das erstreckt sich in der Regel dann in Zusammenarbeit mit dem Bundeswahlausschuss, dem sie vorsitzt, dann über die Wochen, mehrere Monate vor der Wahl. Die haben wir nun gar nicht. Das heißt also, es gibt einen relativ engen Sitzungsplan, wo solche formalen Fragen zuerst mal zu klären sind. Parallel müssen die Parteien, und das wäre eigentlich so ein zweiter wichtiger Bereich, auf dieser Prozessebene, dafür sorgen, dass es auch Kandidaten gibt, also sowohl auf der Landesliste wie auch in den Wahlkreisen. Diese Kandidaten müssen, dafür gibt es klare Regeln dann im Parteiengesetz, durch Aufstellungsversammlungen ermittelt werden und dann erst dürfen sie quasi ordentlich aufgestellt werden. Das alles braucht Zeit. Wenn ich jetzt nicht schon regelmäßig in einem Parlament, im Bundestag war, dann brauche ich als kleine Partei zum Beispiel auch noch Unterstützungsunterschriften von 0,1% der Wahlberechtigten pro Bundesland.
Ja, da,
Das ist
vielleicht
nicht
kann,
trivial,
ja,
ne?
vielleicht kann ich da direkt mal einhaken, weil das ist ja eben auch so ein Punkt. Wir sind ja auch ein Land, was eben Minderheitenschutz wirklich an dieser Stelle sehr, sehr hoch hält, aus guten Gründen. Also nicht nur innerparlamentarisch, sodass auch Fraktionslose etwa bei der Vertrauensfrage im Rahmen der Aussprache sprechen dürfen, sondern hinterher, auch wenn es um Wahlen geht, Parteien oder Wählerbündnisse die Möglichkeit haben, überhaupt anzutreten. Und das ist ja alles auch sehr, sehr aufwendig. Und das sind Herausforderungen für diese kleinen Wählerbündnisse. Ne?
Absolut, zumal da eben ganz viele Ehren.
Kann man das bei der Entschuldigung, bei der vorgezogenen Bundestagswahl, kann man das da tatsächlich garantieren, dass das klappt jetzt?
Naja, das wird sicherlich die offizielle Position sein, dass das klappt. Und die kleinen Parteien sind natürlich auch darüber informiert, wie die Fristen sind, wie bis wann sie welche Daten liefern müssen. Die sammeln ja auch schon ihre Unterschriften und kriegen sie in der Regel auch zusammen. Aber man hätte trotzdem darüber nachdenken können, ob man zum Beispiel gewisse Erleichterungen für diese kleinen Parteien macht, wie man es während den Covid-Wahlen und die Bundestagswahl 21 zählt noch dazu, ihnen etwas entgegenkommt. Damals brauchte ich nicht in Flächenbundesländern 1000, 2000 Unterschriften einsammeln, so, sondern da reichten, ich meine, 500, also eine deutlich kleinere Zahl. Das hätte man jetzt bei einer verkürzten Vorlaufzeit vor der Bundestagswahl auch machen können. Das heißt aber explizit in der Entscheidung der Bundeswahlleiterin und des Bundeswahlausschusses, es bleibt bei den erforderlichen Zahlen. Dann findet das Ganze im Winter statt. Es ist früh dunkel, nass und kalt draußen. Da fällt das Unterschriften einholen in der Regel noch schwerer. Das wir wahrscheinlich auch in den letzten Wochen und Tagen vor der Wahl dann sehen werden. Wenn es am Ende noch schneien sollte, wer weiß, dann ist das Etwas, was dem Wahlkampf üblicherweise nicht zugutekommt, und das gilt natürlich auch für die Mobilisierung von Unterstützerunterschriften. Also das ist schon so eine Bruchstelle, wo man genau hingucken wird und möglicherweise auch immer ein Einfallstor für Beschwerden.
Stichwort Briefwahl, das war ja 2021 aus pandemischen Gründen vor allem, aber auch vorher schon ein Trend, dass die Zahlen hochgehen. Die Begründungspflicht ist ja weggefallen. Das hat der Gesetzgeber vor, ich glaube, 15 Jahren abgeschafft. Aber eben aus pandemischen Gründen ist die Zahl dann, ja, man kann fast sagen, explodiert auf über 50% Briefwahlanteil bei der Bundestagswahl 2021. Wie ist deine Erwartung denn jetzt? Klar, ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber zumindest, wenn viele Briefwahlunterlagen beantragt werden, muss man ja eben noch mehr drucken. Und wenn wir schon ohnehin von Zeitdruck auf allen Ebenen sprechen, ist ja auch das eine große Herausforderung, oder?
Ja, also ich würde erstmal gar nicht von noch mehr Drucken sprechen, sondern wir müssen überhaupt erstmal was drucken. Das heißt also, die entsprechenden Daten für die Wahlunterlagen, also die Kandidaten, die aufgestellt werden, die müssen erstmal feststehen. Die werden auch nochmal geprüft. Es reicht also nicht, dass nur die Parteien einfach ein paar Namen nennen und dann wird das gedruckt, sondern das muss auch nochmal überprüft werden und die Wahlvorschläge müssen zugelassen werden. Und erst wenn diese Prüfschleife erfüllt ist, dann können diese Daten zu den Druckereien oder eben den wahlamtseigenen Druckgelegenheiten weitergeleitet werden. Und das ist mit Blick auf die Fristen vermutlich erst Ende Januar, vielleicht sogar erst Anfang Februar, wenn es noch zu Schwierigkeiten, Klarstellungen, Berichtigungen kommt in diesem Prüfprozess. Und das heißt also, wir haben dann nur noch etwa 3 Wochen bis zur Wahl und dann sind die Briefwahlunterlagen ja noch nicht beim Wähler oder der Wählerin. Das heißt, sie müssen da auch noch irgendwo hinkommen. Auch da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Wege. Also gehen Sie aus der Druckerei erst zum Wahlamt und dann zum Bürger, zur Bürgerin, oder werden Sie quasi direkt aus der Druckpresse ausgeliefert? Da gibt es auch unterschiedliche Lösungen, wie das logistisch dann bearbeitet wird. In jedem Fall bedeutet es aber, dass wir einen drastisch verkürzten Briefwahlzeitraum haben werden. Bei der Europawahl 2024 war es nicht nur Frühjahr, Sommer, sondern es waren gute 6 Wochen, die wir unterschiedlich, je nach Wahlbezirk, aber doch deutlich länger als ein Monat währender Zeitraum, in dem diese Briefwahlunterlagen hin und her geschickt werden konnten. Hier haben wir jetzt vielleicht nur noch 2, 2,5 Wochen. Wenn es schlecht läuft und in einem Drucklauf möglicherweise mal das Papier kaputt ist, das kann auch vorkommen. Also, ich habe schon von Büchern gehört, die neu gedruckt werden mussten, weil es Fehler gab. Also das kann passieren. Dann fehlt vielleicht noch mal 2, 3 Tage und dann ist der Zeitraum noch kürzer. Und dann haben wir nicht nur die Frage, wie schnell kommen die Unterlagen zum Wähler, zur Wählerin, sondern wie schnell kommen sie auch zurück wieder an die Wahlämter und erreichen sie tatsächlich dann die Wahlämter rechtzeitig, damit diese Briefwahlstimmen ausgezählt werden können. Und da haben wir eine harte Frist. Das ist dann der Wahlabend 18 Uhr. Und wenn das nicht passiert und wir haben dann ein überhöhtes Briefaufkommen in den 2 Wochen vor der Wahl, wir wissen nicht so genau, wie gut und zuverlässig die Zustelldienste arbeiten. Da kann es auch mal zu Fehlern kommen. Nur sicher im kleinen Bereich, aber denkbar ist das. Und es könnte dann entsprechend sein, dass eben auch eine nicht ganz kleine Zahl von Briefwahlunterlagen erst nach dem Termin einlangt. Was machen wir dann? Ja, also das sind Unwägbarkeiten, die eintreten. Ich denke schon, dass viele Menschen Briefwahl einsetzen werden oder dass sie sich das eher überlegen, das tun zu wollen. Wenn sie aber feststellen, jetzt haben wir schon Montag der Wahlwoche und ich habe immer noch meine Briefwahlunterlagen nicht. Dann führt das natürlich zu einer gewissen Verunsicherung der Frage, was mache ich denn dann? In einem schlimmen Fall hält sowas Menschen davon ab, überhaupt wählen zu gehen. Also deshalb ist das eine völlig unklare Situation. Man würde eigentlich sagen, ja gut, das ist jetzt alles etwas kompliziert. Ich hatte da eigentlich auch was anderes vor. Es ist Karneval oder ich fahre Ski, weil da noch Ferien sind. Ich bin also sowieso nicht da, also will ich unbedingt Briefwahl machen. Und dann gibt es da aber ein Problem im Ablauf. Dann kann das schon zu einer Verunsicherung von Wählerinnen und Wählern führen, die
Ja.
letztlich dann vielleicht nicht wählen gehen.
Und wir wissen natürlich auch, dass jede Panne, jeder Fehler, der in Wahlprozessen passiert, natürlich letztlich auch demokratisches Vertrauen oder Vertrauen in die Demokratie schädigen kann, verringern kann, sich negativ auswirkt. Jetzt wollen wir es nicht zu schwarz malen. Alle arbeiten mit Hochdruck daran, dass es trotzdem reibungslos klappt. Aber es zeigt eben nochmal, dass so dieser vorschnelle, entweder politische, aber in Teilen ja auch mediale Ruf danach möglichst schnell und Deutschland steht still, weil eben es keine Mehrheit mehr im Parlament gibt, sondern eine Minderheitsregierung übergangsweise im Amt ist, was so ja vor der Vertrauensfrage jedenfalls nicht stimmte. Man sieht also, dass es da doch den ein oder anderen Pferdefuß dran gab oder gibt. Ich würde gerne noch mal auf, wenn es jetzt nicht Briefwahl werden wird, sondern wenn man dann im Wahllokal wählt, dann brauchen wir ja auch Wahlhelfende. Wie sieht's denn damit aus? Also Ehrenamt, du hast gerade das schlechte Wetter im Winter angesprochen, das ungemütliche Wetter, was zu erwarten ist. Macht ihr dazu auch Forschung? Schaut ihr euch das auch an, wie das Ehrenamt da an der Stelle aufgestellt ist?
Absolut, also die Kommunen quasi als durchführender Teil am Wahltag und um den Wahltag herum. Das ist der vierte wichtige Bereich, der uns interessiert, eben neben Wahlaufsicht, Parteien und Logistik. Und natürlich ist da eine ganz zentrale Frage, woher bekommen wir die WahlhelferInnen? Die Kommunen haben natürlich auch schon eine Ahnung, dass das unter Umständen schwierig wird und fragen längst schon an oder haben begonnen anzufragen, als noch gar keine Vertrauensfrage gestellt war. Also das passiert schon. Man hat dort natürlich auch Adressen und versucht, diese Menschen zu aktivieren, sieht aber auch, dass es unter Umständen problematisch werden kann. Und nicht nur bei den Wahlhelfern, sondern auch bei den Wahlräumen. Ja, beliebtes Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Der 23. Februar ist eine Woche vor der ganz heißen Karnevalsphase und da sind Räume, die üblicherweise als Wahlraum genutzt werden, zum Teil von Karnevalsvereinen blockiert. Da wird man sich also was anderes aussuchen müssen. Das findet man, aber es ist natürlich ein Mehraufwand und im Zweifel sind das auch mehr Kosten. Und hier nochmal NRW-Besonderheit, es scheint auch eine signifikante Schnittmenge von Karnevalsaktivisten zu geben, die auch Wahlhelfer sind. Das könnte natürlich schwierig werden, wenn am Samstagabend eine wichtige Sitzung stattfindet und am Sonntagmorgen um 8 Uhr das Wahllokal öffnen soll. Also insofern schauen wir mal, wo es da noch zu Schwierigkeiten kommt. Aber die Kommunen geben sich sehr viel Mühe. Es gibt Direktansprachen an die Wähler. Es gibt Videos, mit denen die oft Bürgermeister, Bürgermeisterinnen versuchen, die Menschen zu motivieren. Es gibt auch detaillierte Aufstellungen, wenn ich städtischer Bediensteter bin, wie viel Urlaubsausgleich ich bekomme, wenn ich dann einen solchen Job als Wahlhelfender übernehme. Und natürlich das Erfrischungsgeld. Das ist eigentlich auf einen überschaubaren Betrag ausgelegt, aber die Kommunen können den nach oben setzen und das tun sie einfach, um eine zusätzliche ja, Motivationshilfe zu bieten. Und dieser Betrag variiert stark, so bei den ersten Stichproben, die wir uns zusammengesucht haben. Also das geht von 30 bis über 100 €, je nachdem, was ich mache, in welcher Rolle ich das tue, kann das auch mal mehr werden. Und da reden wir jetzt vom Erfrischungsgeld pro Tag. Wenn nachgezählt werden muss oder wenn es jetzt doch noch eine, wie auch immer geartete Sonderregel für verspätet eingegangene Wahlbriefe gibt, dann fällt dieses Erfrischungsgeld pro Tag an und dann wird es natürlich teuer, aber Demokratie hat ihren Preis und an der Stelle zu sparen, das wäre fatal.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch gut zu wissen, wie sowas abläuft. Wo können sich denn potenziell interessierte Wahlhelfende denn melden, wenn sie da mitmachen wollen? Also wie trete ich da an die Kommune heran oder an das Wahlamt, um da meine Dienste vielleicht in Aussicht zu stellen?
Also das ginge tatsächlich auch ganz gut digital, um den Ball nochmal aufzugreifen. Also weil tatsächlich viele Gemeinden auf der Homepage der Kommune natürlich informieren oder da auch schon Sonderangebote quasi formuliert haben. Es gibt auch dort instruktive Videos für Wahlhelfende, was da alles so zu tun ist. Also da passiert relativ viel in dieser Begleitkommunikation. Genauso kann ich aber natürlich auch ins Rathaus gehen oder ins Bürgerbüro. Übrigens auch zwei interessante Orte noch, damit wir es nicht vergessen. Dort findet sowas wie die Briefwahl an der Urne statt, also so eine Art Hybridformat. dass es gesetzlich eigentlich gar nicht gibt, weil wir da ja eigentlich von der Wahl am Wahltag an der Urne ausgehen oder von der Briefwahl, aber nicht von so einer Situation, ich gehe zum Bürgerbüro, hole meine Briefwahlunterlagen ab, fülle sie dort aus und werfe sie gleich auch wieder in eine Urne ein und melde mich nebenbei als Wahlhelfer. Also das wäre so unter
Das gesamte
Demokratie
Paket.
politischen Aspekten Jackpot wäre super, aber das wird nicht so oft vorkommen, ne? Und nebenbei entsteht hier eine durchaus hilfreiche Praxis. Und ich glaube tatsächlich, dass wir mit dieser möglichen Briefwahlunsicherheit in einer kurzen Phase so eine Art Boom haben werden, dieses Behelfsverfahrens. Also, dass ich als Bürger eben nicht meine Wahlbenachrichtigung nochmal in die Post gebe, sondern dass ich damit zum Bürgerbüro gehe, im Tausch gegen die Benachrichtigung meine Briefwahlunterlagen bekomme, die aber nicht erst wieder mit nach Hause nehme, sondern gleich vor Ort in einem vielleicht eigens dafür hergerichteten Raum meine Stimme abgebe und die Briefwahlunterlagen gleich da wäre, da lasse. Das wäre so unter Effizienzgesichtspunkten nicht völlig verkehrt, ist aber so im offiziellen Prozedere nicht unbedingt vorgesehen.
Ja, spannend. Da werden also dann auch neue Wege beschritten. Die Stadt Duisburg hat es ja auch ein bisschen vorgemacht. Bei der letzten Europawahl gab es da auch ungewöhnliche Orte und Maßnahmen, wie man und wo man wählen konnte. Natürlich in Bezug auf die Briefwahlunterlagen, aber die dann eben an ungewöhnlichen Orten auch eingeworfen werden konnten. Auch sowas wie aufsuchende Briefwahlstationen sozusagen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Auch etwas, was an der Uni Duisburg-Essen erforscht oder begleitet wird. Wie machst du vielleicht als letzte Frage, wie machst du diese Forschung? Also ist man dann, fährt man dann zu den Wahllokalen oder ist man im ständigen Austausch mit den Städten? Wie kommt ihr zu euren Daten, um da letztlich dann aussagekräftige Ergebnisse auch zu produzieren?
Ja, in der Tat. Also man muss irgendwie ins Feld gehen und das Feld sieht ganz unterschiedlich aus. Also natürlich sprechen wir mit Menschen, die Stimmzettel drucken und lassen uns da so ein bisschen in diese Abläufe einführen und schauen uns das auch an, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Genauso habe ich zum Beispiel an der Schulung für diese Ergebnissoftware teilgenommen und weiß jetzt also auch, wie man mit Systemen wie Was und Wos, das sagt dann nur den entsprechenden Fachangestellten etwas, eine Wahl organisiert und das Wahlergebnis erfassen kann. Und natürlich würde man eben auch versuchen, solche Dinge im direkten Austausch mit Menschen in den Wahlämtern zu besprechen, bis hin natürlich auch zu den Offiziellen. Also ein Termin mit Stefan Bröchler, dem Landeswahlleiter von Berlin, der ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, steht genauso auf dem Zettel. Also das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Feld und es ist mitunter auch ganz schwer zu erforschen, weil also die Nachverfolgung von Briefwahlunterlagen ist nicht so trivial. Also man müsste sie ja quasi per Einschreiben schicken und dann eine Sendungsverfolgung aktivieren. Das haben wir zu einem anderen Zeitpunkt schon mal versucht und da war es relativ schwierig, dem Postbeamten zu versichern, dass wir das auch wirklich kostenpflichtig einsenden wollen, weil der Wahlbrief wird ja eigentlich portofrei transportiert. Und wir wollen aber eben wissen, wann er wo ankommt. Und dann muss man das eben anders machen. Wenn man das großflächig anlegen wollte, bräuchte man Zeit und auch einiges an Geld. Das schaffen wir jetzt gar nicht mehr zu der vorgezogenen Bundestagswahl. Aber das wäre mal interessant, also eine großflächige Verfolgung von Wahlbriefen anzustrengen, weil es da auch eine deutlich Dunkelziffer gibt, da diese zu spät einlangenden Briefwahlunterlagen ja nicht einmal Eingang in irgendeine offizielle Statistik finden. Also das wissen wir gar nicht. Wir wissen immer nur, welche Unterlagen gezählt wurden, aber wir wissen nicht, was denn dann nach dem Wahltag vielleicht noch kam. Und auch hier hilft wieder der Blick in das Ausland. Also in einigen US-Bundesstaaten kann ein Wahlbrief noch gezählt werden, auch wenn er 1, 2 oder 3 Tage nach dem eigentlichen Wahltermin erst einlangt. Kalifornien ist das Beispiel, da zählt man halt mitunter dann auch noch einige Wochen nach der Wahl die Ergebnisse aus. Blöd, ja, aber aus einer demokratiepolitischen Perspektive durchaus auch gut, weil eben dann mehr Stimmen in das Wahlergebnis einfließen können. Und diese Sorge habe ich dann schon, dass wir aufgrund dieser verkürzten Briefwahlperiode hier bei dieser vorgezogenen Bundestagswahl einen Verlust von eigentlich gültigen Wahlstimmen haben, die aber nicht rechtzeitig bis zum Wahllokal kommen. Und das ist schon bedauerlich.
Ja, weil wir dieses Stichtagprinzip tatsächlich sehr, sehr hart anlegen. Super spannend auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen für diese Art der Forschung. Das ist ja so ähnlich, wie ich mich mit Nichtwahl beschäftige, ist das eben auch etwas, was sehr herausfordernd ist, wie du es gerade auch geschildert hast, aber eben auch total wichtig, weil es ja wirklich eben auch um Demokratie, demokratische Prozesse und eben auch viel, viel politisches Vertrauen geht. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir aus der Politikwissenschaft da eben auch drauf blicken. Und Stefan Bröchler, du hast ihn angesprochen, ist selbst ja auch Politikwissenschaftler und leitet jetzt die Geschicke in Berlin. Und ich glaube, der war auch nicht so richtig amused, dass dieser Ruf so laut wurde, das alles vorzuziehen, aus guten Gründen. Er hat gerade in Berlin ja auch vieles begleitet, was da bei der letzten Bundestagswahl eben nicht so gut gelaufen ist. Insofern hoffen wir mal, dass es in diesem Fall dann vielleicht doch erfreulich reibungslos klappt, trotz all dieser
Ja,
Herausforderungen.
ich glaube, um Berlin müssen wir uns gar nicht so viel Sorgen machen. Die haben, ich hoffe mal, ihre Lektion gelernt aus der wiederholten Abgeordnetenhauswahl oder der teilwiederholten Bundestagswahl. Da ist man, glaube ich, sehr alert, was da auf einen zukommt. In anderen Bundesstaaten sieht das vielleicht, oder anderen Bundesländern hier, sind nicht in den USA, ne, da sieht es vielleicht anders aus. Und da realisiert man dann vielleicht die Probleme erst und dann könnte es ein bisschen spät sein. Aber wir wollen hier nicht schwarz sehen. Die Wahl wird stattfinden. Es werden viele Stimmen eingehen und dann sind wir gespannt, welches Ergebnis wir am 23. Februar haben.
Richtig, und wir werden bei dir und deinen Kolleginnen und Kollegen dann darüber lesen können, wie das Ganze in der Durchführung stattgefunden hat. Herzlichen Dank für die Einblicke und für Nordrhein-Westfalen wissen wir ja, es wird im September auch noch die Kommunalwahl durchgeführt. Insofern sollten wir da wirklich dann auch ganz genau hinschauen. Vielleicht sprechen wir darüber ja dann auch noch mal miteinander im nächsten Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, Christoph Bieber.
Sehr gerne.